Ja, es geht weiter im Business-Strang hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen 2013 mit dem Thema Linux im Büro. Daniel Schreiber und Frank Richter von der Esther GmbH ist es. Okay, erzählen uns da ein bisschen was, wie die Realität mit Open Source im Büro so aussieht.
Okay.
Viel Spaß damit.
Danke. Herzlich willkommen auch von mir nochmal hier zu den Chemnitzer Linux-Tagen. Linux im Büro kann erstmal ein sehr großes Thema sein. Wir wollen eigentlich in der folgenden Dreiviertelstunde mal so darstellen, was wir in etwa gemacht haben und dabei drüber sprechen, wie man eine Anzahl von Linux-Desktops zentral verwalten kann, sodass es möglichst wenig Aufwand macht. Wer sind wir? Er hat vorhin gesagt, Esther GmbH. Wir sind also eine ganze Firmengruppe, bestehend aus 7 Firmen. Hier oben drüber steht Altura, das gute Gefühl, das ist der Markenname, unter dem Sie unsere Fachhandelsware kaufen können. Ein bisschen Werbung kann auch mal mit sein. Wir stellen also Textilien her und vertreiben die. Und das ist traditionell, kommt das aus dem Strumpfgeschäft und man hat noch einen zweiten Strang, wo wir Accessoires, Handschuhe und sowas mitverkaufen. Also eine Firma, die mit EDV erstmal oder mit IT nicht direkt was zu tun hat. Wie ist die Situation? Wir haben also ungefähr 140 Benutzer an unserem System angeschlossen. Das Ganze verteilt sich auf 6 Standorte, 4 davon in Europa, 4 davon in Deutschland, oder 5 in Deutschland so rum. Hier steht in Dörfern, es dürfen auch kleine Städte sein, aber auf jeden Fall hat man kein straffes VDSL, man ist also mit der Bandbreite ein bisschen eingeschränkt überall. Und was wir betreiben, sind zum großen Teil selbstgeschriebene Anwendungen. Hier steht Webanwendungen, das ist also aus unserer eigenen Feder zum großen Teil. Dann haben wir ein Rechnungswesen, das ist schon Steinbein uralt, läuft auf einer altgedienten IBM AS/400. Und dann das Übliche halt, so Office und Benutzer will Mail lesen und es gibt noch einen Haufen Spezialanwendungen, die halt so aus dem eigentlichen Geschäft geschuldet sind, also so eine Art CAD-Software, um Maschenbilder zu malen und eben sowas in der Art. So, wie kann man sowas mit Linux gescheit umsetzen? Wir haben also uns eine IT-Landschaft im Laufe der letzten 6, 7 Jahre zusammengebaut, die im Wesentlichen aus einer Terminal-, Server- und Thin-Client- bzw. Zero-Client-Struktur besteht. Haben also an jedem Standort mindestens einen Terminal-Server, dort wo mehr Benutzer sind, entsprechend mehr. Und haben Thin-Clients gekauft, die wir aber eigentlich nicht als Thin-Clients betreiben, sondern die ihr Betriebssystem per PXE-Boot aus dem Netz holen. Wir verwenden dort ThinStation. Haben dort eigentlich auch gute Erfahrungen gemacht. In letzter Zeit ist es ein bisschen schwierig, weil das System, die haben da ein bisschen eine Revolution gemacht und wir sind die nicht mitgegangen und haben von daher ein bisschen einen älteren Softwarestand. Auf einem Quad-Core-Server, der ordentlich RAM hat, kann man so ca. 15 Benutzer mit aktueller Software versorgen. Die können dort flüssig arbeiten. Die Server haben wir uns ordentlich organisiert. Das heißt, die sind zum großen Teil virtualisiert. Zum Verwalten dieser Virtualisierung benutzen wir eine Software, die von Google stammt, nennt sich Kaneti. Benutzt KVM zur Virtualisierung und ermöglicht mir, Server in dem Cluster relativ schnell hin und her zu schieben und auch Redundanzen zwischen den Clustern zu definieren. Also zu sagen, der Server hat per DHBD nochmal sein Filesystem oder sein Block-Device nochmal woanders liegen, sodass er sich ganz schnell verschieben lässt. Als Performance-Gründen sind Datenbank und File-Server nicht virtualisiert und die Standorte untereinander sind per DSL ans Internet angebunden und sind mit OpenVPN vernetzt. OpenVPN deshalb, weil man dort auch mal was sieht, wenn irgendwas nicht so ganz funktioniert. Im Gegensatz zu IPsec, wo da Pakete irgendwo da reingehen und irgendwo da rauskommen oder auch nicht und das furchtbar schwierig zu debuggen ist. Jetzt hat man mehrere Standorte, 140 Benutzer, die muss man ja irgendwie zentral verwalten. Wir greifen dort auf CerberOS 5 zurück. Das ermöglicht zugleich, dass wir ein Single Sign-On haben. Man kann also dort durch Austeilen von entsprechenden Keytabs für die Server und durch Einrichten der Benutzer im CerberOS und durch Einstellungen im Browser auch dafür sorgen, dass die Webanwendungen authentifiziert funktionieren, ohne dass der Benutzer sich nochmal anmelden muss. Dasselbe trifft zu für SSH und auch für den Zugriff auf die Mailboxen. Also geht auch mit Thunderbird, mit Mail-Client. Wenn das an mehreren Standorten ist, muss man dafür sorgen, dass der Zugriff auf das CerberOS entsprechend auch schnell geht. Wenn man nur langsame Leitungen hat, hilft dort an der Stelle replizieren. Replizieren hilft sowieso, wenn man das dadurch zugleich eine Sicherungskopie an einem anderen Standort hat. Dann haben wir die Benutzer selbst, also die Benutzerdaten, Name etc. im LDAP-Server liegen. Der wird auch an jedem Standort repliziert. An jedem Standort gibt es irgendwo einen File-Server, wird jeder wahrscheinlich haben. Der macht bei uns zugleich NFS und Samba, weil wir natürlich auch noch Windows-Clients haben, die auf die Systeme zugreifen. Und wir haben im Moment noch einen zentralen Mail-Server. Gestern im DAFCAD-Vortrag kamen uns da diverse Ideen, wie man da vielleicht in Zukunft auch dafür sorgen kann, dass da was repliziert wird. Ja, jetzt hat man natürlich auch Benutzerdaten, die in mehreren Standorten liegen. Was kann man da tun? Erstmal, wenn nur in dem Standort auf die Daten zugegriffen wird, ist es ja ganz einfach. Jetzt gibt es aber den Fall, irgendjemand anders muss die zumindest lesen können. Wenn das nicht stehenden Fußes erfolgen muss, sondern die Aktualisierung einmal oder mehrmals am Tag reicht, dann benutzen wir einfach Rsync. Wenn das an der Stelle auch ein schreibender Zugriff sein muss, dann greifen wir im Moment einfach über einen NFS-Mount zurück, der auch über die langsame Leitung geht. Man muss dann durch den Benutzer erklären, wenn du eine 2 Megabyte große Tabelle speicherst, dann dauert das eben. Nicht die Geduld verlieren und die Programme abschießen, sondern geht dann entsprechend langsam. Wir haben ein paar wenige Benutzer, die zwischen den Standorten wechseln. Die müssen natürlich überall auf ihre Files zugreifen können. Replizieren ist dort auch keine gute Idee, weil man dort ganz schnell in Konflikte mit Änderungsständen gerät. Die mounten sich dann ihr Filesystem per SSHFS oder ihr Home per SSHFS oder einen bestimmten Projektordner. Dank dieser Infrastruktur mit CerberOS und LDAP funktioniert das Ganze normalerweise auch ohne eine nochmalige Passworteingabe. So, LDAP hatte ich schon erwähnt. Das muss man auch entsprechend absichern. Wenn der LDAP-Server weg ist, kann sich ja gar keiner mehr anmelden. Also betreiben wir je Standort, je nach Standortgröße, mindestens einen, besser zwei LDAP-Server. Man kann in der kleinen Konfiguration dort auch schön eintragen, dass er mehrere nacheinander probieren soll. Zum Replizieren benutzen wir einen Mechanismus, der in LDAP eingebaut ist. Wenn das mal jemand aufsetzen muss, sollte er in der Dokumentation nach SyncRepl schauen. Auch dort benutzen wir wieder zum Authentifizieren CerberOS, damit das Ganze im Hintergrund und ohne Passworteingabe und trotzdem sicher funktioniert. Das ist ein eingebauter Mechanismus. Und ja, dann will man die Benutzer natürlich eher nicht im LDAP mit LDAP Modify und dem Vorwerfen von LDIF-Dateien anlegen, sondern man sucht sich eine schnickliche LDAP-Benutzerverwaltung oder überhaupt LDAP-Verwaltung. In unserem Fall benutzen wir GOSA. Wir haben auch nicht viel rumgetestet und da kein Shootout gemacht, sondern das war eigentlich der zweite Versuch und haben uns gesagt, das ist gut genug, das geht. Mit CerberOS hat man dasselbe Problem. Wenn der nicht verfügbar ist, kann kein Passwort geprüft werden. Also muss ich dafür sorgen, dass der in jedem Standort da ist. Können ja auch mal eine Leitung zwischen den Standorten ausfallen. Also haben wir einen Master-Server. Wir benutzen, haben also eine zentrale Benutzerdatenbank. Wir richten nicht je Standort die Benutzer ein, die dort sind, sondern es gibt einen Master-Server, auf dem die Benutzer eingerichtet werden. Oder die Benutzerpasswörter. Prinzipiell sind Passwörter. Und das wird von dort aus auch wieder repliziert. Dort gibt es keinen so richtig in CerberOS eingebauten Mechanismus, aber einen, der sich relativ einfach benutzen lässt. gibt es ein KRB5 Util, das ist ein Kommandozeilenwerkzeug, und das KRB5 Util Dump dumpt die Benutzerdatenbank raus. Die transferieren wir per SSH auf den Slave-Server und dort läuft ein Cronshop, der dann per kprop das wieder einliest. Geht so übers Netz. Warum geht das so übers Netz? Gut. Gut. Aha. So. Ist ein Trick dabei, wie wir Debian Squeeze einsetzt. Der standardmäßig installierte Inet.d kommt irgendwie mit dem kprop.d dort nicht zu Rande oder andersrum. Man muss also dort sich das OpenBSD Inet.d Paket installieren. Der will mit dem xInet.d nicht. Wir haben auch nicht herausgefunden, warum. Ich habe mal einen Link mit auf die Folie gebracht, die sind dann auch zu finden, also es muss auch keiner mitschreiben, wo recht gut erklärt wird, wie man diese Applikation aufsetzen kann. Ich gebe mal Daniel.
Ja, zum Thema Desktop. Es geht ja darum, dass wir viele Benutzer haben und wenig Leute in der EDV. Und deswegen gibt es ein paar Anforderungen. Die wichtigste Anforderung ist, dass ich zentral vorkonfigurieren kann. Das heißt, ich möchte nicht pro Benutzer irgendwelche Config-Dateien schreiben müssen oder noch schlimmer irgendwo an der GUI rumklicken müssen, damit ich meine Einstellung habe. Ich möchte das als Administrator festlegen können, was weiß ich, dass im KDE unten die Leiste unveränderlich ist. Weil es Leute schaffen, auf irgendwelche Art und Weise die Leiste wegzukriegen und dann anrufen und sagen, wo ist meine Leiste? Hier ist was abgestürzt. So. Das heißt, also ich muss Vorgaben fürs Aussehen und Verhalten machen können und eben auch Funktionen sperren können und Funktionen mit einem bestimmten Wert fest belegen können. Zweite ganz wichtige Anforderung bei uns ist eine vernünftige Performance mit mehreren Benutzern und eben auch auf einem Zero-Client. Die Hardware, die wir dort ansetzen, ist alt. Und das sind so Größenordnung 400 MHz CPUs, sind solche HP Thin Clients, lüfterlos, funktionieren auch gut. Aber man muss halt aufpassen, wenn man da hier ganz viel Bling Bling hat, was weiß ich, im KDE 4 oder im GNOME 3, dass das eben nicht so das gewünschte Benutzererlebnis bringt. So, wir haben uns also sehr genau verschiedene Desktops angeguckt. Inwieweit die unseren Erfordernissen entsprechen. XFCE ist ja schön schlank und, sage ich mal, von den Features her ist das auch durchaus akzeptabel, was da geht. Das Problem ist, XFCE ist nicht zentral oder nicht durchgängig zentral konfigurierbar. Das ist besser geworden mit neueren Versionen, aber nach wie vor gibt es dort Sachen, die ich einfach nicht zentral einstellen kann und vor allen Dingen Sachen, die ich nicht sperren kann. Ja. Deswegen ist es schon mal bei uns rausgeflogen. Und dann zu Zeiten, wo KDE 3 noch aktuell war, hatten wir das ja auch schon. Also wir machen das ja schon eine ganze Weile. Zentral konfigurierbar, hervorragend, geht super. Performance auf dem Server ist okay. Also man kann ungefähr rechnen, pro Benutzer braucht man so für das KDE 64 MB RAM. Und dann noch so ein Offset, einmal global für alle Benutzer zusammen von 256 bis 512 MB RAM. Das ist heutzutage eigentlich kein Problem mehr. Die Performance auf dem Client ist auch okay. Also es lässt sich flüssig benutzen, auch auf den alten Terminals. Ja, dann kam KDE 4. Sieht ja schön aus. Gedacht, okay, zentral vorkonfigurierbar geht, super. Performance auf dem Server ist, naja, okay, also braucht ein bisschen mehr RAM. Braucht ein bisschen mehr Prozessorzeit, aber ich meine, die Rechner sind ja auch schneller geworden. Aber auf den Thin-Clients ist es total zäh. Und das liegt einfach daran, dass die zu viele Redraw-Operationen machen. Der muss zu oft den Bildschirm neu zeichnen. Selbst wenn man dort das ganze bunte Zeug mit Transparenzen und so weiter ausschaltet, es ist trotzdem nach wie vor zäh. Es geht nicht. Also eigentlich ist es nicht benutzbar. GNOME 2 hat denselben Stand wie KDE 3, lässt sich auch hervorragend zentral vorkonfigurieren, lassen sich auch Einstellungen sperren und so weiter und so fort. Performance ist auch gut, RAM-Verbrauch ist okay, auf dem Client ist auch gut. Ja, GNOME 2 ist tot. GNOME 3? Zentral vorkonfigurierbar? Ja. Performance auf dem Server an sich auch kein Problem. Das Problem ist, dass die Thin Clients kein OpenGL haben. Das heißt, ich muss mein komplettes OpenGL in Software machen. Jetzt kann ich das auf dem langsamen Thin Client machen. Geht's gar nicht. Ich könnte, oder die vorgeschlagene Lösung von den GNOME 3 Leuten ist, dann an der Stelle LLVM Pipe zu nehmen. Das ist quasi auch ein OpenGL Software Renderer, der bloß an der Stelle auf dem Server stattfindet. Aber Ergebnis ist das gleiche. Das reicht einfach nicht. Also ich kann da nicht mehr 15 Benutzer auf ein Quad-Core-System drauf packen und es geht noch vernünftig. Ja. Also, was machen wir? Wir nehmen KDE 3. Jetzt haben wir aber einen Debian Squeeze. Da ist kein KDE 3 mehr dabei. Aber es gibt zum Glück ja ein Projekt, das nennt sich Trinity. Das ist ein Fork vom KDE 3. Und die entwickeln das so ein bisschen weiter. Zumindest geht es auf Squeeze noch und von daher ist für uns im Moment noch kein Problem. Was jetzt irgendwann mal passiert mit den ganzen neueren Entwicklungen wie Wayland und Mir oder was auch immer dort noch kommen mag, keine Ahnung. Was wir machen, wenn Debian Squeeze keinen Security-Support mehr hat, keine Ahnung. Es ist im Moment so, wie es ist, ist es okay. Was in 2 Jahren ist, ich weiß es nicht. So, ja, wie konfiguriert man das KDE 3 zentral vor? Da ist erstmal interessant, wo die Konfigurationsdateien liegen. Die vom Benutzer liegen im Home-Verzeichnis, im .kde-Verzeichnis und dann unter Share-Config. Und genau dieselben Einstellungen oder die Dateien, die ich dort habe und dasselbe Dateisystem-Layout, was ich dort habe, kann ich an einer anderen Stelle im Dateisystem auch noch hinterlegen. Und dann sind das aber globale Einstellungen. Und es geht so, dass es in der etc/kde/rc eine Datei gibt, wie der Auszug unten, den ich dort mit eingebracht habe, wo man dann hinterlegen kann, dass KDE in einem anderen Verzeichnis noch nachgucken soll. In dem Fall in dem Verzeichnis etc/kde/default. Es gibt auch noch eine Map-Anweisung dort an der Stelle, da kann man entweder eine Datei hinterlegen, wo eingetragen wird pro Benutzer, welche Konfiguration zu verwenden ist. Wir machen das nicht, bei uns kriegen alle Benutzer die gleiche Konfiguration, aber man kann dort auch sowas machen. Und ich glaube, ich weiß es jetzt nicht genau, ich glaube, man kann an der Stelle auch ein Skript ausführen lassen, was da ausgeführt wird und das Ergebnis davon bestimmt dann, wie der Benutzer, welche Konfiguration der Benutzer bekommt. Also die Map sieht im Prinzip soweit ich weiß, so aus, dass dort das einfach eine Spaltendatei ist. Links steht der Benutzername und rechts steht einfach das Verzeichnis, wo nachgeguckt wird. So, die Einstellungen zu sperren, das ist so, also die KDE-Konfigurationsdateien haben dasselbe Format wie die Windows-INI-Dateien, bloß mit einem anderen Zeilenumbruch, dem Unix-Zeilenumbruch halt. Und ich kann dort an der Stelle einzelne Einstellungen sperren. Da muss ich einfach nur hinter die Einstellung in eckige Klammern $i schreiben, damit wird die einzelne Einstellung gesperrt. Oder wenn ich das über den ganzen INI-Dateiabschnitt schreibe, dann wird der ganze Abschnitt gesperrt. Oder ich kann auch die komplette Datei, also alle Einstellungen in der Datei, egal ob sie spezifiziert sind oder nicht, sperren. Da schreibe ich einfach oben am Anfang der Datei in eckige Klammern $i rein. Es gibt noch die Option $e reinzuschreiben. Dann passiert Folgendes. Der Konfigurationswert, der verwendet wird, ist der Rückgabewert von einem Kommando. Also Shell-Kommando oder irgendwas anderes. Und das ist natürlich sehr flexibel, weil ich an der Stelle eben abhängig vom Benutzer zum Beispiel Werte aus dem LDAP auslesen könnte und dann dort setzen kann. Welche Parameter es gibt, kann man auch nachgucken. Das ist im KDE direkt mitgeliefert. Da gibt es XML-Dateien und die sind in dem KDE-DIR, also das ist der Ort, wo das KDE installiert worden ist, unter share-config-kconfig hinterlegt. Und das Format ist, wenn man sich das anguckt, da versteht man das, was das ist. Steht also da, wie der Parameter heißt, was für einen Datentyp der hat. Und ich glaube, es gibt auch noch eine Beschreibung dazu. So. Wer das jetzt nicht von Hand konfigurieren möchte, der kann ein grafisches Tool dafür nehmen, das sogenannte Kiosk-Tool. Das gibt es für KDE 3 und für KDE 4 weiß ich es gar nicht. Also könnte sein, dass es auch für KDE 4 gibt. Das ist von einem SUSE-Entwickler, geschrieben worden. Ja, gibt es aber auch für Debian paketiert. So. Hier ist mal ein Beispiel für eine KDE-Konfigurationsdatei aus dem KML. Und das sieht eben so aus, dass ich dort einen Abschnitt Account 1 habe und der Account den Namen vergebe und dann dort zum Beispiel fest einstelle, dass es ein IMAP-Konto ist. Also der Benutzer kann an der Stelle in der Benutzeroberfläche noch den Accountnamen ändern, aber er kann nicht ändern, dass das plötzlich ein POP3-Account wird. Genauso kann er die Authentifizierung nicht wechseln. An der Stelle ist halt fest GSS API eingestellt, was heißt benutze Kerberos bei uns. Das heißt passwortloses Login. Benutzer kommt authentifiziert auf den Mail-Server, muss aber kein Passwort eingeben. Und es wird auch nicht das Passwort irgendwo in einem Konfigurationsdatei oder sowas gespeichert. Sondern es wird einfach das Ticket genommen, was der Benutzer bekommen hat, in dem Moment, wo er sich am Desktop angemeldet hat. Unten drunter ist jetzt mal ein Beispiel mit dem LDAP-Search. Wir benutzen ja das GOSA. Und wenn man jetzt sowas hätte, haben wir nicht, aber wenn wir jetzt sowas hätten, dass wir verschiedene Mail-Server haben, was weiß ich, aus Lastgründen oder aus Platzgründen oder sowas, dann könnte man in dem GOSA hinterlegen, wie der Mail-Server für einen konkreten Benutzer heißt. Und an der Stelle kann ich jetzt dort so ein LDAP-Search-Kommando reinschreiben und der Wert, der das zurückgibt oder was das aus Standard-Out ausgibt, dieses Kommando, das wird dann der Wert vom Postnamen von dem Mail-Konto. So, wenn ich jetzt das mit KML benutzen will, dann muss ich an der Stelle noch sagen, dass der Account-Wizard nicht gestartet wird, wenn das ein neuer Benutzer ist. Ansonsten darf der halt jeden Benutzer, sondern die soll halt einfach vorkonfiguriert da sein und einfach gehen. Ja, das ist ja das, was man will. Ansonsten rufen die Leute an und fragen, was ist denn das? Das nächste wichtige Programm, was wir haben, ist LibreOffice und OpenOffice. Inzwischen benutzen wir LibreOffice. Wir haben eine ganze Weile noch das OpenOffice benutzt. Das geht so, dass man dort eine Extension erstellen muss. Aber das hattest du ja eigentlich, das war ja
dein. Okay, ich mache mal an der Stelle weiter. In diesem Raum war vorhin ein Vortrag von den Experten in der Richtung. Ich habe mich am Stand mit der Vortragenden da vorab schon mal unterhalten. Wir haben beide gesagt, es gibt dort ein Problem, nämlich dass es für Administrator ein bisschen schwierig ist herauszufinden, was kann ich überhaupt konfigurieren und wie müssen die Einstellungen dafür heißen. Auf der Folie ist noch ein Tool, ooconfig.ext, verlinkt. Das ist vom Thorsten Behrens auf dem Linux-Tag 2012 vorgestellt worden. Das funktioniert leider seit LibreOffice oder seit späten OpenOffice-Versionen nicht mehr. Man kann es noch nehmen. Die Einstellungen haben sich seit einem OpenOffice 2.4 oder frühem 3 nicht geändert. Also man findet das damit immer noch raus, aber man müsste sich als Administrator dafür extra so ein älteres Teil installieren. Der Weg, der im Moment funktioniert, ist, selbst sich diese Registry-Modifications.xcu, die am angegebenen Pfad liegt, wegzukopieren, dann ein paar Einstellungen zu machen, so wie man das haben will, als Administrator, und dann den Diff drüber zu machen und zu gucken, was dort passiert und die Einstellungen dort sich abzuschreiben oder dort rauszuholen. Also man findet es zumindest so halbwegs generisch raus. Ja. So eine Konfiguration sieht in etwa so aus. Die ist also relativ viel Overhead, wie das bei XML-Konfigurationen öfters mal so ist. Was hier wirklich passiert, ist eigentlich nur, dass der External Mailer, also dort, wenn der Benutzer sagt, diese Datei senden per irgendwas, nicht das Standard, der Standard-Mailer aus dem Betriebssystem aufgerufen wird, sondern explizit Thunderbird. Da kann ich nochmal einhaken an der Stelle. Wir benutzen explizit Firefox und Thunderbird direkt von Mozilla, und zwar die ESR-Version. Zum einen, weil das, was bei Squeeze mitgeliefert ist, mittlerweile schon nicht bloß alt ist, sondern uralt ist. Und die Pakete von Debian.mozilla.net lange Zeit das Problem hatten, dass es keine deutsche Version davon gab oder keine deutschen Sprachpakete dafür gab. Die sind jetzt nicht mitgebaut worden. Die hat man dann jedes Mal manuell hinterherziehen müssen. Hat dann auch einen Haufen Arbeit gemacht. So ging das dann am einfachsten. Ja, was muss man machen, um aus so einer Konfigurationsdatei eine OpenOffice-Extension zu machen? Das ist erstaunlich einfach. wird das ja irgendwie groß. Kann das jeder lesen? Soll ich es größer machen? Geht. Er legt sich ein Verzeichnis ein, wo man diese OpenOffice Extension zusammenbauen will. Wie man schon dem Makefile entnehmen kann, ist das einfach nur zusammengezippt. Also nicht, enthält ja keine Binärdaten und muss nichts kompiliert werden. Was wir dort wirklich brauchen, ist sozusagen eine Description.xml, um das dem Ding eine Beschreibung zu geben. Und einen Namen, was er eigentlich zusammenpacken soll, nämlich das Verzeichnis Esther. So, in dem Meta-Inf-Verzeichnis braucht man eine Manifest-Datei. Dort muss man nochmal hinterlegen, welche Konfigurationsdateien oder überhaupt Dateien man in die Extension reinpacken will. An der Stelle wäre das also diese esther-common.xcu in esther-canvas.xcu. Und als Beispiel zeige ich mal diese esther-common.xcu und da finden wir im Prinzip das wieder, was ich vorhin. Geht das? Das geht.
Ist das besser?
Ja. Also im Prinzip dasselbe, was ich vorhin gezeigt habe. Ne? Also External Mailer Thunderbird. Man kann sich dort auch eine Extension nehmen, auspacken und sich dort daran orientieren. Ja. Wird mit Make an der Stelle einfach zu einem ZIP zusammengepackt. Wieso ist denn das jetzt grau? Wieso muss das im Vordergrund? Verstehe ich nicht. Das andere Fenster, das war da. Das war eindeutig. Danke. So, das gebe ich nochmal an Daniel.
Ja, wir benutzen ja Thunderbird und Firefox zur Konfiguration. Und die Mozilla-Leute haben sich gesagt, einen JavaScript-Interpreter haben wir eh, den nehmen wir einfach gleich mit zur Konfiguration. Ist ja an sich auch in Ordnung. Aber warum muss ich die Konfigurationsdatei mit ROT 13 verschlüsseln? Nicht? Ja, genau. Hey. Ja. Es gibt dann in dem Mozilla eine Datei, die mitgeliefert wird. Das ist die im Verzeichnis GREPREFS, die RJS. Und da kann man einfach reinschreiben, ja, Obscure Value ist 0. Und damit wird es nicht mehr ROT 13 rotiert, sondern man kann einfach die Klartextdatei hinschreiben, was man natürlich auch machen möchte. So, und dann kann man noch einen Filenamen angeben für die eigene Konfiguration, damit nicht bei jedem Update von Mozilla die eigenen Einstellungen überschrieben werden. Haben wir auch gemacht. Und welche Konfigurationswerte man dort einstellen kann, kann man am einfachsten rausfinden, indem man das About Config nimmt, was es sowohl beim Firefox als auch beim Thunderbird gibt. Beim Firefox kann man es einfach in die URL-Leiste eintragen, beim Thunderbird, da muss man über die Einstellungen gehen und dann erweiterte Einstellung, irgendwas, irgendwo gibt es dort einen Knopf, About Config anzeigen. So, und wie sieht es jetzt aus? Wir haben so ein Beispiel, wo wir die Mail-Adresse aus dem Environment kriegen, vom Benutzer. Haben wir deswegen gemacht, weil man von dem Thunderbird und Firefox aus nicht auf LDAP zugreifen kann und man auch nicht einfach so irgendwie ein Shell-Kommando ausführen kann. Dann haben wir gesagt, okay, wenn der Benutzer sich anmeldet, dann läuft dort halt noch ein Initialisierungsskript, was eine Umgebungsvariable setzt mit der Mailadresse und mit dem Benutzernamen, mit dem Home und mit dem, ja, solche Sachen. Dann gibt es drei JavaScript-Funktionen, die man benutzen kann. Das ist einmal DefaultPref. Das DefaultPref setzt einfach einen Standardwert. den kann der Benutzer überschreiben. Und wenn der Benutzer den überschrieben hat, dann gilt der Wert vom Benutzer. Ansonsten, wenn keiner definiert, ist der vom Administrator. Das Problem an der Geschichte ist, dass wenn ich einmal als ein Firefox oder ein Thunderbird so gestartet habe und er hat irgendeine Einstellung, dann speichert er sich weg. Und das Default-Pref wirkt an der Stelle nicht mehr. Das ist ein bisschen unschön. Und für bestimmte Einstellungen, die ich dort nicht mehr änderbar haben möchte, da kann ich dann die Funktion Logpref benutzen. Und das sperrt dann auch die Einstellung entsprechend an der Benutzeroberfläche. Was wir dort gemacht haben, im Wesentlichen für einen Firefox sind solche Geschichten wie Proxys einstellen und Startseite einstellen und seit neuestem auch die Startseite für neue Tabs einzustellen, weil aus irgendeinem Grund diese Vorschau mit den Vorschaubildern dermaßen viel IO-Last macht, dass es einfach auf dem Terminal-Server lange dauert. Und kann man einfach die Standard-Webseite einstellen. Ist für die Leute nachvollziehbarer, denke ich. Und im Thunderbird haben wir unseren Mail-Account pro Benutzer vorkonfiguriert. Und da gibt es zig Einstellungen, die man dort machen muss, die auch alle ineinander greifen. Ich habe das hier mal farbig markiert. Die erste Einstellung ist, dass man pro Account die Identities einstellen kann. Das heißt, ich kann pro Account im Thunderbird mehrere Identitäten haben. Das kann ich zum Beispiel benutzen, wenn ich einen Benutzer habe, der in mehreren Firmen arbeitet, was bei uns bei manchen Leuten der Fall ist. Und die können dann an der Stelle verschiedene zum Beispiel Signaturen kriegen oder unter Umständen auch unterschiedliche Mail-Adressen kriegen. Und diesen Logpref, Mail-Account, Identities hinterlege ich eben an der Stelle, welche Identitäten vorhanden sind. Und die kann ich irgendwie benennen. Es muss nur irgendwie ein JavaScript-Property sein können, weil, wenn man das hier unten weiter sieht, hier unten, wo das Default-Pref Mail-Identity ID1 Compose, da wird es dann wieder verwendet oder der Draft-Folder oder solche Geschichten. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Dann gibt es noch eine Einstellung, welche Accounts es überhaupt gibt. Also beim Mail-Account, Account-Manager, Accounts, da schreibe ich dann auch mehrere hin. Wenn ich dort mehrere habe, dann kann ich die einfach durch Leerzeichen trennen. Und der Thunderbird versteht das entsprechend. Also ich muss dort nicht eine JavaScript-Liste oder sowas hinterlegen, sondern ich muss das eben so machen. Also diese Logpref und Defaultpref-Funktionen, die bekommen immer nur Strings übergeben. Obwohl, stimmt nicht. Bei Auth-Method ist eine 5. Ja. Also es hängt davon ab, welche Einstellung das ist. Sehe ich gerade. Dann kann ich den entsprechenden Host nehmen, einstellen vom Mail-Server. Hier oben beim Account 1 stelle ich halt ein, welcher Server dort ist. Also ich denke, durch die farbige Hervorhebung sieht man schon, wie die Zusammenhänge dort an der Stelle sind. Da muss man erstmal ein bisschen dahinter stecken, es ist erstmal nicht so ganz intuitiv. Aber wenn man dort ein Beispiel hat, dann kann man das relativ leicht adaptieren für sich. Ja. Auch wichtig bei uns ist der Offline-Download, dass wir den ausgeschaltet haben. Sonst hätte jeder Benutzer seine eigenen Mails nochmal im Home-Verzeichnis. Ist unschön beim Backup. Dann hier die Auth-Method, das ist an der Stelle Kerberos benutzen. Also passwortloses Login. Ja, hier sind noch ein paar andere Einstellungen, die wir dort gemacht haben. Was man auch unter Umständen haben möchte, sind global installierte Extensions. Das sind also Extensions, die für alle Benutzer zur Verfügung stehen und installiert sind. Seit neuestem fragt Firefox und Thunderbird dann nach jedem Update nach, hallo Benutzer, möchtest du die Extensions wirklich haben? Und ich habe noch keinen Weg gesehen, wie man das ausschalten kann. Ist ein bisschen nervig, ist eigentlich auch ein bisschen Quatsch, weil ich muss meinem Administrator eh vertrauen als Benutzer. Aber wenn man Extensions global installieren möchte, dann geht das so, man lädt sich die XPI-Datei runter, die findet man bei addonsmozilla.org. Das ist einfach eine ZIP-Datei. Allerdings ist das so, dass der Firefox und Thunderbird die Datei bei addonsmozilla.org einfach selber installiert. Und das durch ein paar JavaScript-Sachen, die dort gemacht haben, auch nicht so einfach ist, das einfach runterzuladen. Der Trick an der Stelle ist einfach einen anderen Browser zu nehmen, einfach einen Chrome. und dann die Extension runterladen. So, in der ZIP-Datei gibt es eine Insta-RDF-Datei und dort drin gibt es einen Abschnitt Description. Und da muss man den Knoten mit EMID suchen und das ist die Extension-ID. Die ist global eindeutig und wenn ich jetzt die Extension global installieren möchte, dann lege ich einfach in dem Verzeichnis, wo ich mein Mozilla-Produkt installiert habe, also was weiß ich, Opt Firefox oder Opt Thunderbird, lege ich in dem Extensions-Ordner dort drin ein Verzeichnis an, was genauso heißt wie das, was da oben steht, mit geschweiften Klammern und alle Kladderadatsch. So, und dann packe ich einfach den Inhalt der XPI dort drin aus, starte in Firefox neu und die Extension geht. Also das ist relativ einfach. Okay. Okay.
Geht es nicht mehr, ne.
Also wir machen es so und so geht es. Also auch mit dem 17er ESR noch. Ja. Ansonsten, was braucht man in der Firma noch? So, drucken? Ja. Ja, im Prinzip gibt es zu CAPS keine gescheite Alternative. Und da sagen wir so, dass die Firma Apple das Produkt übernommen hat, die Firma gekauft hat, die CAPS entwickelt hat, hat dem CAPS nicht unbedingt so gut getan aus Linux-Sicht, weil die Apple-Leute sagen eben, Linux ist uns auch egal. Ja, wir haben es so gemacht, dass wir pro Standort einen CAPS-Server installiert haben und dass die Druckerlisten per Browse-Poll ausgetauscht werden. Das ist also explizit an den Druckern so konfiguriert. Früher konnte man das auch so machen, dass man dort Drucker zentral komplett definieren konnte. Das geht nicht mehr, weil CAPS irgendwie der Meinung ist, dass es keine Drucker mehr weiterleitet, die es nicht selber definiert hat. Ja, und es kommt öfters mal vor, dass CAPS oder die CAPS-Server untereinander sich nicht mehr einig sind, welche Drucker habe ich denn überhaupt. Und ja, was dort hilft, ist CAPS anhalten, Remote Cache löschen, CAPS wieder starten. Doof, aber ist so. Deswegen steht auch die erste Überschrift so, wie es steht. Ja. Okay. Support, Nutzersupport machen wir eigentlich so, dass wir das über Telefon und VNC machen. Das heißt, wir rufen bei den Leuten an und fragen Hallo. Oder wenn die anrufen, dann sagen wir, können wir mal mit auf den Bildschirm gucken und dann gehen wir per VNC drauf. Und bei 100 Benutzern weiß man ja nicht mehr, wie das Terminal heißt. Und deswegen haben wir für den üblichen Platz, wo die Leute normalerweise sitzen, ein CNAME vergeben im DNS, sodass man dann einfach mit dem VNC-Viewer auf den CNAME dort drauf gucken kann. Und dann fragt man noch, wackelt die Maus und dann ist gut. Ja, und das hat sich eigentlich auch sehr bewährt. Also wir haben auch Leute in Standorten, wo man nicht in einer halben Stunde mit dem Auto da ist. Also von daher, das geht schon. Ja, das Fazit. Aus unserer Sicht, wir haben zwar auch zu meckern gehabt, trotzdem würde ich sagen, Linux als Desktop in der Firma funktioniert. Der Chef hat einen Linux-Desktop, er beschwert sich nicht, die anderen Leute beschweren sich auch nicht. Es gibt Verbesserungspotenzial in den Programmen. Es gibt vor allen Dingen Verbesserungspotenzial in den Gedanken der Entwickler. Sprich, es denkt heute einfach keiner mehr daran, dass X eigentlich ein Protokoll ist, was netzwerktransparent ist. Und es wird nicht mehr entsprechend programmiert. Das heißt, viele Programme sind übers Netz unnötig langsam, als es eigentlich nicht sein müsste. Also zum Beispiel als Firefox 2 auf Firefox 3 geupdatet wurde, da haben sie von ihrer eigenen Render-Engine auf Cairo umgestellt. Das hat zur Folge gehabt, dass die Performance von Firefox übers Netz auf die Hälfte oder sowas eingebrochen ist. Also die Latenzzeiten sind unheimlich hochgegangen von der Benutzer her. Für uns als IT-Menschen hat es sich auch gelohnt, weil wir deutlich weniger Support haben als vorher, weil wir alles schön zentral managen können. Wenn jetzt ein neuer Benutzer bei uns kommt, dann sind das 5 Minuten ungefähr zum Einrichten von Benutzer-Account, die wir brauchen, und nochmal 5 Minuten, um den Leuten ein Terminal hinzustellen. Das besteht im Wesentlichen daraus, was ist die MAC-Adresse von dem Terminal, eintragen in passenden Dateien und los geht's. Anstecken, fertig. Ja. Die Kosten sprechen definitiv für sich. Es gibt ja solche Umfragen in den Zeitungen, die man so immer zugeschickt kriegt. Was weiß ich, keine Ahnung, wie heißen die? Ja, egal. Was? Computerwoche und sowas, genau. Da gibt es also so Umfragen, was so die üblichen IT-Kosten sind. Und die in sämtlichen Metriken, die dort so angegeben werden, was weiß ich, Kosten pro Benutzer oder Kosten gemessen am Umsatz, da liegen wir deutlich darunter, also weniger als die Hälfte. Also aus Kostensicht lohnt sich sehr. Ja, ups, das war schon. Ja, wenn es Fragen gibt, dann beantworten wir die gerne. Wie gesagt, wir haben es nicht bereut.
Ja. Zu Desktop. Habt ihr schon mal an Mate gedacht?
An Mate kann man, wir haben es, sagen wir, in letzter Zeit nicht wieder evaluiert. Es wird auf uns zukommen, spätestens wenn Squeeze ausläuft und wie sie stabil ist. Es ist natürlich auch immer eine Frage, gibt es gescheite Pakete für Debian? Ich meine, klar, man kann es alles selber machen, aber Zeit ist endlich und eigentlich ist das eine Geschichte, wo ich sage, das gehört in die Distribution rein. Und so ein Distributionswechsel ist auch nicht gerade trivial. Ja, aber Ubuntu-Pakete in Debian nehmen ist...
Ich war unten am XFCE-Stand und habe mich mit den Leuten länger unterhalten. Ich denke, das könnte mal die Sache der Zukunft für uns werden. Ist relativ schlank und die haben an sowas wie Konfigurierbarkeit, zentraler Konfigurierbarkeit eine ganze Menge getan. Und auch bezüglich Integration von Netzwerkprotokollen im Dateimanager was getan, was uns dort sehr hilft. Also so, dass man dort auf Windows Shares einfach zugreifen kann. Also das könnte mal in die Richtung weitergehen.
Ansonsten, Mate, war das, ist, benutzt es noch GTK 2? Mhm. Ja. Und die anderen Desktops, also es gibt ja von dem GNOME 3 Leute, die dann irgendwie was weggeforkt haben, um dann daraus quasi eine GNOME 2 Oberfläche wieder zu machen, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist für uns die OpenGL-Beschleunigung.
Natürlich ist trotzdem ein Punkt, die Benutzer nicht massiv umschulen zu müssen, was einen natürlich auch ein bisschen davon abhält, jetzt GNOME 3 zu nehmen oder Unity zu nehmen oder sowas. Aber das ist nicht ganz so interessant.
Wenn ich das hier lese, wir haben die Entscheidung nicht bereut. Was waren überhaupt noch für andere Betriebssysteme im Gespräch oder was gab es überhaupt noch für andere Entscheidungsmöglichkeiten?
Also man muss vielleicht am Anfang mal den Ausgangspunkt darstellen. Wir haben so vor 6 oder 7 Jahren haben wir nicht bei Null angefangen, sondern die Firma gibt es schon lange. Die gibt es schon seit die sächsische Strumpfindustrie überhaupt existiert, gibt es diese Strumpffirmen und EDV machen wir auch schon seit der Wende, noch schon vor der Wende. Aber es war halt ein Verhau aus Windows-Desktops mit verschiedenen Versionen, die damals auch nicht zentral gemanagt waren. Ein großer Teil spielte sich noch auf dem IBM Midrange-Rechner ab, auf der AS400. Das hat dann dort den Administrationsschmerz ein bisschen gelindert, weil ich halt nur überall dafür sorgen musste, dass im Wesentlichen die Terminal-Emulation geht und irgendein Office. Aber mit dem Umstieg auf bessere, neuere Programme musste dort irgendwas getan werden. Die Alternative wäre halt gewesen, Windows Terminal Server, das hätte im Management vielleicht auch einen Haufen Arbeit gespart, weil man halt das dann genauso hinkriegt, dass man es zentral nur einmal macht, aber kostet natürlich auch Geld.
Hallo, ich bin auch ganz geschockt von ROT 13 und habe zwischendurch ergoogelt, man kann das abschalten. Aber
ja, wir haben es ja abgeschalten.
Achso, Entschuldigung. Meine Fragen... strahlt das vielleicht auch noch auf andere Firmen aus, dass da jetzt Leute sagen, oh, das habt ihr schön gemacht, das gucken wir uns auch mal an. Dann wird überlegt, einen externen Dienstleister zu beauftragen. Wenn ja, warum wurde das nicht gemacht? Und ich habe nicht mitbekommen, betreiben Sie einen eigenen Mail-Server? Und was, wenn ja, was war da die Überlegung, da nicht einen externen Dienstleister zu nehmen?
Jetzt muss ich mal bei der ersten Frage wieder einhaken. Die war andere Firmen. Wir erzählen immer mal so, was wir tun, heute zum Beispiel, und hoffen auch ein bisschen, dass da andere vielleicht auf Ideen kommen. Es muss ja keine Kopie der ganzen Geschichte sein. Es ist auch nicht so, dass man jetzt sagen könnte, bei uns, das ist Best Practice oder sowas. Das ist halt ein Weg, der für uns gut funktioniert hat. Hat sich auch im Laufe der Zeit ergeben, aber wir sind halt so ganz zufrieden damit. Warum haben wir keinen Dienstleister genommen? Das ist eigentlich geschuldet der Tatsache, dass wir ein Team sind, was sich mit Linux ziemlich gut auskennt und wo wir gesagt haben, das haben wir selbst gut im Griff. Also ohne da allzu sehr in Werbung zu verfallen, aber ich habe mal die Chemnitzer Linux User Group mitgegründet. Also das ist altgediente Linuxer und meine zwei Kollegen, Daniel und der Alex, haben das Chemnitzer Studentennetz eine ganze Weile lang gemanagt, haben also auch in der Hinsicht da relativ viel Vorkenntnisse. Und Mail-Server haben wir selbst, ja, man ist ja sogar gesetzlich verpflichtet, Mails zu archivieren etc. Alles, was einem Handelsbrief gleichkommt, weil es zum Anbahnen oder Einleiten in das Geschäft notwendig ist, muss man unverzüglich, glaube ich sogar, steht im Gesetz, zur Verfügung stellen können, archiviert, 10 Jahre zurück, read-only archiviert. Wie man das mit einem externen Mail-Server machen kann und den Benutzern das Archivieren überlässt, ist eine spannende Frage. Also man kann natürlich seinen Benutzern sagen, du musst aber jede Mail dann nochmal in einen Archivordner tun und die tunlichst dort nicht löschen oder sowas. Also ein eigener Mail-Server ist dort wahrscheinlich einfach besser. Ja.
Das mit dem, dass der User seine Mails nicht löschen darf oder sowas, ist gesetzlich nicht gestattet. Die Mails dürfen weder vom Administrator noch vom User irgendwie in irgendeiner Art bearbeitet werden können. Also nicht gelöscht und auch nicht bearbeitet werden. Das ist diese Archivierung vom Gesetzgeber her.
Ja, von daher muss man halt dafür sorgen, dass es irgendwo zentral weggespeichert wird. Ja, mit dem externen, sicherlich kann man dort irgendwo eingreifen und dort sagen, ich muss mir das dann eben auf eine andere Art und Weise organisieren, die Mails da wegzuschieben. Ja. Ja, kommt noch dazu, man will nicht alle Geschäftsgeheimnisse irgendwo anders liegen haben. Auch war, man hätte natürlich überlegen können, ob man irgendwo jetzt einen Root-Server nimmt und den Mail-Server irgendwo ins Internet verlegt und von allen Standorten dort ungefähr eine gleichmäßige Performance zum Mail-Server hat. Aber im Wesentlichen ist es bei uns schon so, dass wir einen zentralen Standort haben, wo ein großes Mail-Aufkommen ist und da bietet sich das einfach an.
Ihr hattet ja gesagt, dass ihr jetzt alte, langsame Hardware, wie ich das richtig verstanden habe, benutzt. Irgendwann mal müsst ihr ja neue kaufen. Was organisiert ihr euch da und habt ihr dort auch im Hinterkopf drin, dass man ja den ganzen Desktop quasi auf dem Rechner laufen lassen kann? Also, weil ich das verstanden habe, streamt ihr ja den Desktop von einem Terminal-Server, was bei KDE 4 halt in dem Fall ziemlich schlecht ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Und also die Frage ist, wenn ihr neue Hardware kauft, kauft ihr groß genug die ein, wo ihr dann halt sagt, okay, ich boote halt über NFS und es läuft halt lokal, wo ich dann das Problem nicht mehr hätte mit dem X übers Netzwerk.
Ist mit Sicherheit eine Alternative zu der ganzen Geschichte, also die Clients booten zu lassen und halt ein normales Linux hochzubooten über NFS, geht ja auch, und dort den Client lokal zu machen. Es hat ja so, wie es jetzt läuft, es läuft ja bis jetzt ganz gut. Ne? Es ist ja bloß vom Ausblick her, dass wir sagen, das, was jetzt aktuell wird in Debian, also ich sag mal einschränkend in Debian, ne, sind wir gut abgehangen. Ja, ist so. Aber man ist in der Firma ganz zufrieden damit, dass man nicht halt ständig aktualisieren muss. Und die Benutzer sind auch froh darüber, dass er wenigstens einige Jahre lang mit derselben Software arbeiten kann. Ja, eine Alternative dort Fat-Clients zu nehmen und die entsprechend aus dem Netz zu booten, ist eine Möglichkeit. Kann man auch betreiben, muss man sich halt dann überlegen, wie man die Images versorgt oder wie man dort die Aktualisierung macht oder ob man dann alle Kisten dasselbe Image booten lässt. Durchaus eine Alternative. Ja. Aber es ist unsere Entscheidung gewesen, das so zu machen. Ja, und man hat deutlich weniger Schwierigkeiten mit Hardwareausfällen. Gibt es quasi so gut wie nicht. Und wenn, dann sind die in 5 Minuten behoben. Ja, also plattenlose Geräte haben da viel für sich. Auch schon in der Hinsicht, dass der Benutzer das gar nicht so falsch machen kann, dass er irgendwas, was wichtig ist, auf seine lokale Platte nur legt.
Ja, da muss man natürlich noch sehen, die Kosten. Also die Thin-Clients sind einfach unschlagbar billig.
Zumindest also, wenn man nicht die aktuellste Generation nehmen muss, sondern das, was wir hier im Moment haben, läuft auf 400 MHz-Geräten mit 256 MB RAM vernünftig und die gibt es im Moment von Apple und i. 35 Euro oder sowas. Inklusive Zukunftsproblem, sicherlich. Aber man trifft ja immer irgendwelche Entscheidungen. Also wenn das nicht mehr gut geht, dann muss man halt sagen, gut, jetzt standortweise muss ich das woanders hinswitchen. Ja. Ja, würde ich. Ja, ja. Ja, würde ich machen. Hm? Ja, würde ich machen. Weil hat bis jetzt gut funktioniert. Und selbst wenn wir die jetzt alle ablösen müssten, die haben ja Geld verdient. Das wäre nicht mal ein Problem. Also gut, müssten wir jetzt ein Batzen Geld in die Hand nehmen auf einmal, aber. Ja.
Sonst ist die nächste Generation Kindlein so weit, dass sie dann auch so billig sind.
Ja, ja. Doch, sicherlich.
Also wir haben jetzt aktuell gerade eine Charge Weißkleids gekauft. Mit 900 MHz oder irgendwie sowas. Und die haben. Die kostet 22 Euro.
Ja. Genau. Ja. Weil wir sind halt keine Firma, die dort andauernd alle drei Jahre ein neues Rollout auf dem Desktop machen muss. Wozu soll das auch gut sein? Also gerade die Thinlines halten ihn ja davon ab, das machen zu müssen. Weil die Aktualisierung findet dann nur auf dem Terminal-Server statt.
Dann vielen Dank für den Vortrag.